Liebe Gemeinde, ja, mit dem Bibeltext, den uns Erika vorgelesen hat, wird uns sehr viel zugemutet. Wie geht das zusammen? Ein liebender Schöpfergott, der von einem Vater ein Kindesopfer verlangt. Ganz ehrlich, am liebsten wäre es mir, wenn die Geschichte gar nicht in der Bibel stehen würde. Denn es schudert mich, auch als Mutter, vor einem Gott, der ein solches Opfer verlangt. Und dann noch die ungeheuerliche Zumutung, der Abraham sei ein Glaubensvorbild. Bis zu diesem Jahr habe ich mich eigentlich immer geweigert, zu diesem Text etwas zu sagen. Aber ich habe mir vorgenommen, mal eine gewisse Zeit über die Leseordnung zu predigen, die vorgeht. Und heute ist jetzt eben dieser Text dran. Und darum habe ich gedacht, okay, probieren wir es. Es gibt unzählige Auslegungen zu diesem Text. Und gerade vorneweg, es macht wenig Sinn, den einen wahren Sinn zu suchen. Die Geschichte geht durch so viele Ebenen und Schichten durch. Die Themen reichen von Gott, der auf Probe stellt, vom Wesen vom Glauben und was ihn ausmacht, bis hin zu Gottesbildern. Es geht aber auch um eine Sohn-Vater-Sohn-Beziehung, um den Opferkult und auch darum, wie weit das Vertrauen in die Führung von Gott geht. Ich möchte jetzt auf einige Punkte kurz hinweisen, dann aber eindeutigsweise vertiefen, wo mir geholfen hat, den Text ein bisschen in einem anderen Licht zu sehen. Aber es ist ein Ansatz. Aber zuerst ein paar Punkte. Da wäre mal der Opferkult. Die Geschichte ist entstanden in einer Zeit, in denen alle Religionen geopfert haben. Auch Gott hat ja von seinem Volk das Opfer von der Erstlingsgabe vom Feld gefordert. Aber da jetzt, da wird von einem Vater gefordert, dass er sein Kind opfern soll. Im Hintergrund steht vielleicht auch noch die Seite von Menschenopfer, wo in der Antike und in den wichtigsten Kulturen der Nachbarn von Israel allgemein bekannt gewesen sind. Es gibt Ausleger, die vermuten, dass der Abraham sich vielleicht nicht mehr so sicher gewesen sei, ob Früchte vom Feld und Tieropfer genügen würden und er Gott mit dem Sohnesopfer seine ganze Hingabe zeigen will. Somit würden aber das Eingreifen von Gott und die Rettung von Isaak, dem Menschenopfer, ein für alle Mal eine Absage erteilen. Der Sinn wäre dann, Gott will nicht, dass Menschen geopfert werden. Aus christlicher Sicht, und weil der Text ja eben auch in der Passionszeit gelesen wird, drängt sich aber auch der Vergleich zu Jesu Opfertod auf. Die Symbolik von 3-Tagesmärsch, das Opfern vom einzigen Sohn, dass der Isaak das Brennholz tragen musste, all das erinnert stark an die Passion von Jesu. Aber es gibt da einen grossen Unterschied. Der Isaak ist nicht gefragt worden. Jesus dagegen hat seinen Weg selber gewählt, aus eigenem Entscheid. Seine Art, den Menschen zu begegnen, ihnen die Liebe von Gott nahe zu bringen und so weiter, hat ihm den Neid der Mächtigen eingebracht. Und Jesus hat sich dem Neid nicht gebückt, sondern hat an seiner Mission festgehalten. Das hat ihn schlussendlich ans Kreuz gebracht. Und es waren die Menschen, die ihn gekreuzigt haben. Der Isaak aber in dieser Geschichte wird von seinem Vater, Abraham, ich sage es jetzt böse, einfach benutzt. Ein zweiter Punkt. Stellt Gott den Glauben auf die Probe? So wird die Geschichte eingeleitet. Gott stellt Abraham auf die Probe. Und die Frage ist berechtigt. Ja, was will denn Gott prüfen? Am Abraham sein unanfechtbarer Glauben? Sein Vertrauen, dass Gott ihn zu einem grossen Volk macht, selbst wenn er seinen Sohn opfert? Oder soll einfach sein blinder Gehorsam getestet werden? Also ändert seine Treue als sein Glaube, seine vollständige Unterwerfung unter einen rätselhaften göttlichen Willen. Wenn man dieser Deutungslinie folgt, muss der Fokus auf beidem liegen, auf Treue und Glauben. Denn Treue ohne Glauben gibt es in der biblischen Vorstellung von der Gottesbeziehung gar nicht. Es müsste dann also gefragt werden, wie soll, kann oder muss Glauben und Treue sichtbar werden? Wenn man dieser Linie folgt, dann gilt es aber zu bedenken, dass es sich da um eine Prüfung vom Abraham handelt. Es geht nie darum, solche Geschichten eins zu eins ins eigene Leben überzutragen und sich zu fragen, ja, könnte ich das? Könnte ich mein Kind opfern? Ein dritter Punkt. Ist der Abraham ein Glaubensheld? Die Geschichte erzählt nur, dass der Abraham Gottes Stimme gehört hat und dann gehandelt hat. Die einen sehen ihm einen Glaubensheld, wo seine eigenen Ziele und Gefühle zurückgesteckt hat, sein Wertvollste und Liebste hingegeben hat. Aber die anderen fragen sich, was ist das für ein Vater, der solches zulässt? Noch wenige Kapitel vor dem Text hat Abraham mit Gott gerungen, dass er Sodom und Gomorra verschonen soll, wenn nur schon 10 rechtschaffene Menschen drin wohnen würden. Aber da jetzt, da ist er sofort bereit, seinen Sohn zu opfern. Einige jüdische Auslegungen sehen im Abraham einen schwachen, willenlosen Mann, der immer wieder schnell bereit war, zum Beispiel seine Frau als seine Schwester auszugeben, später Hagar und seinen ersten Sohn zu verstoßen und jetzt seinen Sohn Isaac zu opfern. Da kommen wir zu den Gottesbildern. Was für ein Gottesbild liegt dieser Geschichte zugrund? Ein misstrauischer Gott, der immer wieder mal seine Geschöpfe prüfen muss, in die Irre führen und testen. Er kennt uns doch. Er weiß um unsere Zerrissenheit. Er kennt doch unseren Hang, eigene Wege zu gehen. Und wie passt dann die Geschichte zu einem mitleidenden Gott von der Bibel, wo an anderen Orten Menschenopfer in aller Schärfe verboten hat? Im 3. Mose 18, 21 steht, und von deinen Nachkommen sollst du keinen hingeben und ihn dem Moloch darbringen. Und du sollst den Namen deines Gottes nicht entweihen. Ich bin der Herr. Und noch deutlicher steht es im 5. Mose 12, 31. Mit dem Herrn, deinem Gott, sollst du es anders halten. Alles, was der Herr verabscheut und was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Sogar ihre Söhne und Töchter haben sie für ihre Götter verbrannt. Also etwas, was er nicht will. Aber wie passen dann die Texte zur Forderung, dass jetzt der Abraham den Isaac opfern soll? Und da komme ich jetzt zu einer Auslegung, die eine neue Sicht einfliessen lässt. Und die hat mir geholfen. Nämlich die, dass es am Abraham vielleicht nur geschonen hat, dass Gott von ihm das Opfer verlangt hat. Die Wortwurzel beim Wort opfern bedeutet eben auch hinaufbringen. Dann hat die Gott einfach gesagt, bring den Junge, bring den Bub auf. Aber wenn wir jetzt mal den Anfang und das Ende von dieser Geschichte weglassen und nur das Handeln von Abraham anschauen, dann fällt auf, dass der Abraham, nachdem er sich sicher ist, dass Gott von ihm das Kindsopfer verlangt, wie ein Roboter funktioniert. Er hackt Holz. Er bepackt den Esel. Er ruft 2 Knechte und den Isaac und bricht auf. Kein Moment vom Zweifel. Keine Rückfrage an Gott. Kein Bitten, ob es nicht einen anderen Weg geben könnte. Er redet weder mit Gott, noch mit seiner Frau Sarah und schon gar nicht mit dem Isaac. Und dann brechen sie auf. 3 qualvolle und ereignislose Tage führt Abraham seine Reisegruppe zu dem Ort, wo Gott ihm zeigt. Er redet mit niemandem. Er versinkt immer mehr in seiner Isolation und bleibt in der festen Überzeugung, so Gottes Willen umzusetzen. Erst am dritten Tag redet der Abraham mit den Knechten und mit dem Isaak. Und jetzt belügt er alle. Er trennt sich von den Knechten mit dem Wort, dass er mit dem Isaak auf den Berg ging, um zu opfern. Und nachher kommen sie beide wieder zurück. Aber für den Abraham war ja klar, dass er ohne Isaak zurückkommen würde. Ebenso wird dann auch die Frage vom Isaak mit einer Lüge beantwortet. Denn für ihn, für den Abraham, war ja klar, dass sie kein Lamm brauchen. Und jetzt kommt der schwer erträgliche Moment. Der Altar wird aufgebaut, das Holz aufgeschichtet. Und dann bindet der Abraham seinen Sohn, legt ihn auf den Altar und will ihn schlachten. So ist es gestanden. Und ich denke, um die Tragweite von dieser Szene gerecht zu werden, muss es so brutal beschrieben werden. Der Abraham ist so fixiert, so sicher, aber auch so isoliert, dass er nichts mehr sieht rundum. Alle gehen nicht einmal mit Panik in den Augen von seinem Sohn. Und erst jetzt, in letzter Sekunde sozusagen, greift Gott ein. Dass sich der Abraham in diesem Moment noch stoppen lässt, das ist für mich das eigentliche Wunder an dieser Geschichte. Dass er sich jetzt aus seiner Isolation ins Hier und Jetzt rufen lässt, das kann nur göttliches Eingreifen sein. Und jetzt hebt der Abraham seinen Blick und erweitet sich. Und erst jetzt sieht er auch das Opfertier, von dem er ja erst vorher noch mit seinem Sohn geredet hat. Auch wenn es da um Abraham sein Leben geht, sei dennoch gefragt, was nehmen wir aus dieser Geschichte heute mit? Wie redet sie zu uns? Gibt es Lernmomente für unser Leben? Wenn ich den Text auf dem Hintergrund lese, dass sich der Abraham das vielleicht nur eingeredet hat oder dass er sich einfach in dieser Idee verrannt hat, dann zeigt er mir auf eindrückliche Weise das Muster von einem Menschen, der haargenau zu wissen meint, was Gottes Willen ist. Aber hat der Abraham wirklich Gottes Stimme gehört? Oder war seine eigene Überzeugung, seine Liebe zu Gott auf die drastische Art aufzeigen zu müssen? Vielleicht auch darum, weil er früher oft eigene Wege gegangen ist und das Glück, jetzt endlich einen Sohn zu haben, fast ein bisschen unverdient gefunden hat. Die Geschichte zeigt für mich etwas von der Engführung, die immer dann passiert, wenn ein Mensch extremistische Ansichten verfolgt. Der Abraham, er hatte einen tief verwurzelten Glauben gehabt und er hat sich von Gott zu dieser Tat berufen gefühlt und hat sie dann ohne zu zögern umgesetzt. Seine fatalistische Haltung hat es ihm versagt, mit anderen zu reden, auch nicht mehr mit Gott. Es ist jetzt nur noch um ihn, um seinen Auftrag gegangen. Ja, er würde schweren Herzens das Liebste hergeben. Nur sterben in dieser ganzen Sache wird ja nicht er, sondern der Isaak. Das zeigt mir auch ein bisschen, wie eng sein Blick geworden ist. Er ist immer mehr in dieser Isolation versunken und ist für die Mitmenschen nicht mehr erreichbar gewesen. Denn er ist sich ja so sicher gewesen. Alles hat sich jetzt nur noch um sein Glauben, um seine Ansichten gedreht. Und da nimmt der Text auch uns heute ein bisschen in die Pflicht. Welche Gottesbilder leiten uns? Sehen wir in Gott einen liebenden, lebensbejahenden Gott oder einen, wo uns immer wieder prüft, ob wir ihm wirklich alles überlassen? Ist es einer, der immer wieder riesengroße Opfer verlangt, nur um unsere Treue, unseren Glauben zu testen? Ich kenne Menschen, die meinen, Gott verlange immer wieder, dass sie ihm, wie der Abraham, das Liebste hergeben müssen, ihm nichts dürfen vorenthalten und suchen so das Leiden und den Schmerz. Denn nur wer für Gott leide, sei auf dem richtigen Weg. Freude und glücklich sein sind dann bloße Versuchungen. eine fatale Engführung, wo wie mich dunkt so gar nichts mit der befreienden Liebe von Gott verbindet. Und gänzlich verheerend wird es, wenn noch Drittpersonen in diese Engführung einbezogen werden. Beim Abraham war es der Isaac. Auch bei uns heute können es die eigenen Kinder oder auch uns Anbefohlene sein. Auch da hat die Form von Engführung eine dunkle Spur gezogen. Eltern haben früher ihre Kinder geschlagen und schlagen sie bis heute, weil sie meinen, sie so züchtigen zu müssen, weil sie so in der Bibel stehen. Kinder müssen dann den Glauben der Eltern erleben, ob sie ihn jetzt verstehen oder nicht. Und fast immer spielt ein Machtgefälle mit ihnen. Der vermeintlich Stark befiehlt dem Schwachen, wie er sie hat. Der Abraham war ja nicht irgendein Hirt aus der Wüste. Nein, der Abraham war eine Art Lichtfigur, ein Vorbild, ein Glaubensheld. Und wenn der etwas sagt oder tut, dann hat er doch sicher Gott auf seiner Seite. Und so kann der Stark und oft eben auch der Glaubensstark am Schwächeren, mit dem Schwächeren verfahren, wie er es für richtig hält. All die Missbrauchsfälle in der Kirche und die jüngste Geschichte von dieser Lederach-Schule sind heutige Auswüchse von so einer Art von Glauben. Aber schauen wir jetzt nochmal auf den Anfang und auf das Ende der Geschichte. Am Anfang steht... Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Wörtlich steht im Hebräisch der Gott, also Elohim, ein allgemeiner Begriff für Gott. Der klingt da fast ein bisschen distanziert und fremd. Ganz anders gegen Ende der Geschichte. Wo der Abraham schließlich drauf und dran ist, seinen Sohn zu schlachten, greift Gott rettend ein und es heisst da: Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Mit dem Engel des Herrn ist Gott selber, der Adonai, gemeint. Die Gottesbeziehung ist viel persönlicher. Und wenn in der Übersetzung Herr steht, dann ist da Gottes Eigenname, der Ich bin da, gemeint. Der Gott, der redet am Schluss viel eindringlicher. Abraham, Abraham. Zweimal nennt er seinen Namen, um die Wichtigkeit zu betonen. Mit dem Überleben vom Isaac und dem Opfern vom Widder ist die Geschichte aber noch nicht fertig. Der Abraham nennt den Ort dann der Herr sieht. Vielleicht auch, weil Gott da noch sieht. Oder Abraham, wo Abrahams eigener Blick verstellt war. Oder weil Gott am Isaac seine Tragödie gesehen hat. Oder Abraham als Vater nicht mehr gesehen hat. Und irgendwie klingt mir für mich dabei noch das Wort von Hagar im Ohr: Du bist ein Gott, der mich sieht. Jedenfalls, Gott ist es gelungen, am Abraham in den Arm zu fallen. Ganz zum Schluss erneuert dann der Engel des Herrn die Verheißung an Abraham. Und jetzt stimmt's, wenn er sagt, dass aus seinen Nachkommen ein grosses Volk werden solle. Und zwar mit der Begründung: Weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Eine außergewöhnliche Begründung, für die wir wirklich zwei Ohren brauchen. Ein Ohr, um zusammen mit dem Abraham eine Bestätigung von seinem Glaubenseifer rauszuhören. Aber das andere, und das dünkt mich auch wichtig, das andere Ohr, damit uns die blanke Ironie nicht entgeht. Denn der Abraham hat seinem Eifer zum Trotz den Isaac eben doch verschont. Und nur darum kann aus seinen Nachkommen ein grosses Volk werden. Auf einem ermordeten Kind liegt keine Verheißung. Und weiter heisst es noch: Mit deinen Nachkommen werden sich Segen wünschen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Ja, der Abraham hat gefolgt. Zuletzt, zuallerletzt auf die Stimme von dem, der sagt, ich bin da. Und ihn beschwört, mach ihm nichts, füge ihm kein Leid zu. Und da drin soll uns der Abraham ein Vorbild sein, dass er entgegen seiner heiligen Glaubensüberzeugung und entgegen von seinem fanatischen Blick, seiner fanatischen Blickverengung bereit war, auf Gott, auf den Ich bin da zu hören und sich auf ein anderes Gleis setzen zu lassen. Das lehrt mich die Auslegung, dass selbst so ein starker Glaubenshalt, wie der Abraham einer war, sich irren, Gott missverstehen kann. Aber damit ist nicht Schluss. Gott greift ein, er weckt ihn förmlich auf, er holt ihn aus der Isolation zurück ins Leben und baut sogar seine Lügen ins weitere Geschehen ein. Denn sie finden ja tatsächlich einen wieder, den sie brauchen können. Und der Abraham kehrt tatsächlich mit dem Isaak vom Berg zurück. Darum, bitte, Gott, lass uns an dich glauben, wie der Abraham es gemacht hat. Aber lass uns nie zu sicher werden, sondern halt du unsere Ohren offen für dein Wort. Lass uns nie so verschlossen werden, dass selbst du uns nicht mehr überraschen könntest. Amen.